HR Info. Kultur.
Mit Hedwiger Fatschröver.
Wie wird aus einem kleinen, dicken Jungen ein Rockstar?
Wie aus dem kleinen, dicken, jungen Reginald Dwight der Rockstar Elton John wurde, erzählt der Film Rocketman, einer der Musikfilme im Jahr 2019. Wenn auch nicht so erfolgreich wie Bohemian Rhapsody über Queen-Frontman Freddie Mercury im Jahr davor. Musiker auf der Leinwand sind im Trend. Noch nie gab es so viele Musikerbiografien, Konzertmitschnitte oder Dokumentationen über Bands im Kino wie in diesem Jahr. Woher kommt dieser Hype? Wird der Kinosaal zum Multimedia-Konzertsaal? Und warum sind die Rock- und Pop-Legenden der 1970er und 80er Jahre noch heute so interessant? Fragen und Antworten in unserem hr-info-Kultur-Special zu Musikfilmen. Mit Rocketman setzte sich der Popmusiker Elton John sein eigenes filmisches Denkmal. Der Film entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Sänger, Pianisten und Komponisten. Bei der Weltpremiere von Rocketman in Cannes feierte man allerdings nicht nur Mega-Popstar Elton John, das berichtet Kollege Jan Tussing, sondern auch sein alter Ego auf der Leinwand, Schauspieler und Sänger Taron Egerton.
I'm gonna introduce the incredible Taron Egerton.
Elton John sitzt am Klavier. Er kam höchstpersönlich zum Filmfest nach Cannes, um den Film Rocketman vorzustellen. Das musikalische Porträt, in dem der junge Brite Taron Egerton sein alter Ego spielt.
Zero hour, 9 a.m.
Ein langer Gang, am Ende Licht. Daraus läuft ein Mann in einem orangefarbenen Kostüm, quietschorange, mit einer Art Antenne auf dem Kopf. Er sieht albern aus und stößt eine Tür auf und kommt nicht auf die Bühne, sondern zu einer Selbsthilfegruppe von Alkoholikern. So fängt der Film Rocketman an. Alkohol, Kokain, LSD, Sex. Es gibt nichts, wonach Elton John nicht süchtig war. Der kurzweilige Film Rocketman zeigt uns die Höhen und Tiefen aus dem Leben des britischen Musikers, der aus seinem Schwulsein nie einen Hehl gemacht hat und dafür von seinen Eltern ein Leben lang verachtet wurde.
Wie war der Name nochmal?
Mein Name ist
Reggie!
Reginald Dwight.
Reginald, so heißt mein Großvater.
Taron Egerton verkörpert Elton John. Und das tut er überzeugend. So sehr, dass viele Kritiker ihm auf der Pressekonferenz in Cannes schon einen Oscar geben wollten.
She packed my bags last night, pre-flight.
Herausgekommen ist kein klassisches Porträt eines der erfolgreichsten Musiker der Welt, sondern Rocketman ist mehr ein Musical. Dexter Fletcher erfindet ein neues Genre, denn immer wieder steigt er aus der Handlung aus und lässt seine Schauspieler singen und tanzen. Er zeigt nur einen Ausschnitt aus dem Leben von Elton John, der als schwuler, dicklicher Junge unter dem Namen Reginald Dwight geboren wurde und sich unter großen Mühen neu erfunden hat.
Wie wird aus einem kleinen, dicken Jungen ein Rockstar?
Du musst den, als der du geboren wurdest, umbringen, damit du zu der Person werden kannst, die du sein willst.
Regisseur Dexter Fletcher, der zum Großteil auch an Bohemian Rhapsody mitgearbeitet hat, ist ein großer Wurf gelungen. Ein Musical zwischen Wirklichkeit und Fantasie. Vor allem eine wunderbare Geschichte. Die Geschichte einer Freundschaft zwischen Elton John und seinem Songschreiber Bernie Taupin.
Wie fühlt es sich an, ein Star zu sein?
Sowas hält nie lange an.
Genießen wir es, bevor es vorbei ist.
Ob wir am Ende des Films Elton John besser zu kennen glauben? Wahrscheinlich nicht. Aber Rocketman ist 2 Stunden pure Unterhaltung mit vielen bekannten Songs zum Mitsingen.
Ein Film zum Mitsingen, auch das gehört zum Rezept erfolgreicher Musikfilme. Um Filme über Musik soll es jetzt gehen, unter anderem mit Kollege Jan Tussing. Jan, der Elton John-Film Rocketman hat bisher knapp 200 Millionen Dollar eingespielt und ist damit der erfolgreichste Musikfilm im Jahr 2019. Das wird allerdings getoppt 2018 von der bisher erfolgreichsten Produktion im Genre der Musikerfilme Bohemian Rhapsody über Freddie Mercury. Beide Filme, Bohemian Rhapsody und Rocketman, sind Biopics, also Spielfilme, in denen die Musiker von Schauspielern verkörpert werden. Was glaubst du, was mögen die Zuschauer an diesem Genre?
Tja, also ich glaube, da gibt's viele Gründe, warum wir solche Filme mögen. Zum einen lernen wir den Musiker im besten Fall neu kennen. Jeder kennt Elton John oder Freddie Mercury als Künstler, aber das sind Figuren, also die sie geschaffen haben, Kunstfiguren. Der Mensch dahinter, der ist in der Regel unbekannt. Und ich finde, je ehrlicher ein solcher Spielfilm ist, desto eindrücklicher ist auch meine Bewunderung. Also Freddie Mercury alias Rami Malek sagt ja in Bohemian Rhapsody, du musst den alten Menschen in dir gehen lassen, um dich als Künstler neu zu erfinden. Und ich finde, das ist aufregend zu sehen, wie dieser stinknormale, komplexbehaftete, schwule, dickliche Junge Reginald Dwight der erfolgreichste Sänger und Entertainer der Welt wurde. Oder auch das Migrantenkind aus Sansibar mit dem Überbiss und dem wenig aufregenden Namen Farouk Bulsara plötzlich zu Freddie Mercury wird. Also ich finde, da kann sich doch jeder Zuschauer fragen, ob er oder sie auch in der Lage wäre, sich neu zu erfinden. Also für mich ist der Reiz, wie können wir uns identifizieren? Können wir uns identifizieren? Mut fassen, eventuell auch träumen. Denn am Ende lerne ich ja, jeder Mensch kann erfolgreich sein, ob schwul, arm oder auch als Migrant. Es liegt nur an einem selbst. Das ist für mich der große Reiz dieser Biopics.
Also es liegt wohl daran, dass man sich identifizieren will und identifizieren kann. Aber wie wahr, wie authentisch können solche Biografiefilme überhaupt sein?
Ja, das ist eine schwierige Frage und die kann wirklich nur dann wahrscheinlich Elton John oder Freddie Mercury beantworten. Wir kennen ja nicht das ganze Bild. Aber im Fall von Bohemian Rhapsody hätte ich mir schon noch ein bisschen mehr Ehrlichkeit und Authentizität gewünscht, denn letztlich lernen wir ja nur, wie die Lieder der Gruppe Queen entstanden sind. Freddie Mercury als Mensch, da ist noch Luft nach oben. Also seine Homosexualität wird nicht wirklich thematisiert, auch nicht sein exzessiver Drogenkonsum. Mercury war ja lange Zeit in München. Und da in der schwulen, promisken Szene, also das wird alles im Film nur angedeutet, deswegen würde ich sagen, Bohemian Rhapsody ist eher Mainstream, Unterhaltung und den Zuschauern wird nicht zu viel Haut zugemutet, sage ich jetzt mal. Da ist der Film Rocketman viel ehrlicher. Da lernen wir Elton John wirklich näher kennen, wie wenig Liebe er von seinen Eltern bekam, wie sehr er unter dem Schwulsein litt, wie viele Drogen er nahm und wie nah er auch dem Tod war. Ich finde es bewundernswert, wie viel Elton John über sich preisgibt. Er hat ja auch stark am Film mitgearbeitet, aber natürlich kommt er sehr gut weg. Aber ich finde trotzdem, seine Ehrlichkeit ist sehr sympathisch.
Du sagst also, der Film über Elton John ist ehrlich, der über Freddie Mercury, der deckt auch mal was zu oder deutet nur an. Also es kann schon sein, dass solch ein Film auch ein Stück weit einen Star entzaubern kann, also ihn auch in den Niederungen seines Lebens zeigen kann, aber dienen sie dann letztendlich, wie zum Beispiel bei Freddie Mercury, dann doch nicht eher der Legendenbildung?
Also ich glaube, beides, wenn das überhaupt geht. Ich behaupte das jetzt mal so. Natürlich tragen Biopics wie Bohemian Rhapsody zur Legendenbildung bei. Denn hier wird ja eine Zeit heraufbeschworen, die ja viele Menschen gar nicht kennen. London der 60er und 70er Jahre, Hauptstadt der Musik und des Pop. Da wäre ich auch gern gewesen. Aber gleichzeitig wird der Musiker auch entzaubert. Denn wir sehen ja Freddie Mercury, der muss seinen Namen ändern, um nicht von rassistischen Briten angefeindet zu werden. Und er muss genauso Klinken putzen wie jeder andere Künstler auch, bevor er den Erfolg hat. Oder auch Elton John, wie er seinem spießigen, erdrückenden Hetero-Leben Englands ausbrechen muss, um dann im freizügigen Kaliforniens der 70er Jahre sein zu können, wie er ist. Also das bringt ihn mir als Mensch näher und entzaubert ihn. Gleichzeitig wächst er in meiner Vorstellung als ein außerordentlicher Mensch, der einfach lange an sich gearbeitet hat.
Das finde ich für meinen Teil nämlich auch spannend an diesen Biopics über Musiker, also auch bei Walk the Line über Johnny Cash oder auch Love and Mercy über Brian Wilson von den Beach Boys. Das sind ja Filme, die versuchen, das Genie, das besondere Talent eines Künstlers herauszubringen und zu zeigen, wie sie es geschafft haben, sich durchzusetzen. Dabei spielt dann aber auch eine Rolle, wer das spielt und wie nah dieser Schauspieler, die Schauspielerin der realen Person ist. Also welche Rolle spielt dann auch, dass eben junge Schauspieler in die Rolle schlüpfen eines erfolgreichen Musikers und dann genauso gut singen und genauso gut sich bewegen wie das Original, wie das eben Rami Malek geschafft hat als Freddie Mercury oder Taron Egerton als Elton John.
Das finde ich auch und das finde ich, da kriege ich nochmal so ein, also Gänsehautmoment finde ich eigentlich, weil Rami Malek als Freddie Mercury, Taron Egerton als Elton John, die habe ich ja vorher nie so gesehen. Also das sind nicht nur tolle Schauspieler, sondern die können singen und tanzen und werden vielleicht auch solche Megastars. Also ich finde die Szene in Bohemian Rhapsody auf dem Live Aid Konzert wirklich genial, wo wir diesen legendären Auftritt von Freddie Mercury sehen können. Also so alte Knacker wie ich erinnern sich an das Live Aid Konzert in London von 1985. Das wurde ja von 1,5 Milliarden Menschen weltweit gesehen und man kann sich auf YouTube auch diese Originalszene nochmal anschauen. Der Film Bohemian Rhapsody hat es 1:1 nachgestellt. Rami Malek ist wirklich hundertprozentig dort an dem Piano. Man sieht die Cola-Dose noch an dem gleichen Platz, wenn man sich die beiden Sachen nachher anschaut. Allein dafür hat Rami Malek, finde ich, einen Oscar verdient. Und ich glaube auch Taron Egerton, der wird im kommenden Jahr sicherlich bei den Oscars nominiert werden. Der Mann ist 30 Jahre alt, das ist für mich ein Shootingstar und der wird nochmal riesige Karriere machen.
Aber dann spielt schon die Bewunderung für einen Schauspieler eine Rolle, eben genau so zu sein, also die Kopie zu sein, etwas wiederherzustellen, was eigentlich verloren gegangen ist. Bei Freddie Mercury ist es ja so, dass der schon gestorben ist. Aber eigentlich anerkennt man vielleicht nicht die eigene schauspielerische Leistung. Das ist, glaube ich, bei einem Film, der in Deutschland sehr erfolgreich war, ein Musikerfilm, ein bisschen anders gewesen. Das war Gundermann, der 2019 in 6 Kategorien den Deutschen Filmpreis bekam. Was ist, Jan, das Besondere an diesem Film Gundermann gewesen?
Also Gundermann ist ja von Regisseur Andreas Dresen. Und das ist die Geschichte des ostdeutschen Liedermachers und Sängers Gerhard Gundermann, der in den 80er Jahren Sang- und Sprachrohr wurde für die Menschen in dem Lausitzer Braunkohlerevier. Der Mann war mir völlig unbekannt. Das war ein einfacher Baggerfahrer. Aber das klingt auch schon nach Mythos. Ne? Deswegen eignet sich auch so eine Geschichte wie dieser Film. Der Gundermann wird gespielt von Schauspieler Alexander Scheer. Also der hat dann so eine Nerdbrille auf, ist sehr charmant, aber auch sehr kauzig, so ein bisschen sympathisch, so ein bisschen angestaubt. Und das macht diesen Film besonders. Also ich, wie gesagt, kannte Gerhard Gundermann nicht. Heute weiß ich, dieser Mann ist ein Stück deutsche Geschichte. Und der Film bringt mir die Menschen der damaligen DDR näher. Der bringt mir das Gefühl auch näher, die Zeit, die Umstände, die Schwierigkeiten. Das macht ihn besonders. Und der Film ist auch richtig gut inszeniert. Das ist ein tolles Drehbuch, sind tolle Schauspieler und deswegen ist er auch nicht umsonst also der erfolgreichste Wettbewerbsbeitrag 2019 gewesen bei dem Deutschen Filmpreis.
Also Fazit, Spielfilme über Musiker finden dann ein großes Publikum, wenn sie mehr erzählen als nur die Biografie. Wenn sie die Welt reinholen, also auch etwas vermitteln über den Zeitgeist, die Stimmung, die Gesellschaft, in der diese Musiker groß wurden. Im Fall von Gerhard Gundermann hat der Film erst den Sänger im Westen überhaupt bekannt und populär gemacht. Gerhard Gundermann selbst hat das ja gar nicht mehr erlebt. Er ist 1998 gestorben. Hier ein Ausschnitt aus dem Soundtrack für den Film Gundermann. Es singt der Schauspieler Alexander Scheer.
Hier bin ich geboren, wo die Kühe mager sind wie das Glück. Hier hab ich meine Liebe verloren und hier krieg ich sie wieder zurück. Hier liegt mein Vater unter der Erde, meine Mutter liegt offen.
Das geht unter die Haut. Hier bin ich geboren. Ein Song von Gerhard Gundermann aus dem Soundtrack für den Film Gundermann. Bleibt die Frage, ob diese Musikerbiografien im Kino zu DDR-Sänger Gerhard Gundermann, zu Elton John, zu Queen, zu den Beach Boys, alles Musikheroen längst vergangener Zeiten, auch jüngere Generationen interessiert. Ich reiche die Frage mal weiter an hr-Info-Kollegin und Musikjournalistin Dagmar Fulle. Dagmar, wie siehst du das? Glaubst du, dass diese Spielfilme mehr auslösen als nostalgische Gefühle?
Also klar, die Zielgruppe ist natürlich erstmal die Generation, die damit groß geworden ist, für die das Teil der eigenen Lebensgeschichte ist. Aber viele dieser Filme, nicht alle, haben durchaus auch junge Leute gesehen. Das sind zum einen solche, die generell Musik interessiert sind. Es sind die, die mit der Musik ihrer Eltern aufgewachsen sind und die auch die Songs kennen, beispielsweise von Queen oder Elton John. Unter anderem aus dem Radio vielleicht, das zu Hause immer gelaufen ist. Oder auch von Tanzpartys. Also viele Clubs machen ja Partys mit Musik der 70er, 80er, 90er. Und da entdecken die Jüngeren dann auch vieles. Oder sie hören Coverversionen und sind auch mal neugierig auf die Originale und stellen sich dann die Frage, der war so ein Superstar, also wie war der denn so? Und solche Filme liefern Antworten, auch wenn sie jetzt keine haargenauen Biografien sind. Also es gibt da eine ganze Reihe von Gründen. Im Fall von Bohemian Rhapsody kommt sicher noch dazu, dass allein dieser Song auch in den letzten Jahren von Künstlern, von jüngeren Künstlern gecovert worden ist. Ja, und spätestens seit La La Land sind Musikfilme sowieso wieder im Trend.
Meinst du, die Filme haben auch einen kommerziellen Effekt für die Musiker? Also sind die Hits der Väter und Mütter dann wieder auf die Charts geklettert?
Habe ich ein bisschen recherchiert, muss man sagen, eher in sehr bescheidenem Rahmen. Der einzige Song aus einem Musikfilm, der in den Jahrescharts 2019 auftaucht unter den ersten 100, ist Shallow aus dem Remake von A Star is Born. Aber das hat sicher eher, würde ich mal vermuten, mit Lady Gaga zu tun als mit dem Film selber. Bei den Alben ist der Soundtrack zu Bohemian Rhapsody beim Internethändler Amazon immerhin noch unter den ersten 400. Aber Rocketman kommt dann erst irgendwo ganz weit hinten auf den Tausender Plätzen. Im Zuge der Musikfilme dieses Jahres wieder in den Charts aufgetaucht sind allerdings Originalalben, also Queen mit A Night at the Opera oder die Beatles dann auch durch den Film Yesterday. Aber das war es auch schon. Also so gravierend sind da die Auswirkungen nicht. Ich glaube, die Filme stehen da eher für sich.
In diesem Jahr, Dagmar, sind ja nicht nur erfolgreiche Biopics, also Spielfilme über reale Musiker in die Kinos gekommen. Es gab ja auch jede Menge Dokumentationen über Musiker, Musikerinnen, zum Beispiel Leonard Cohen, über den Internetstar Afi, über Depeche Mode, also um nur einige zu nennen. Sind diese Musikdokus dann eigentlich immer nur was für die Fans der jeweiligen Bands, der jeweiligen Musiker und Musikerinnen?
Ich würde sagen, ja. Wobei sich das nicht ganz so einfach beantworten lässt, weil solche Dokus ja nicht nur im Kino stattfinden, sondern beispielsweise auch Netflix sehr viele im Angebot hat. Das geht wirklich von Keith Richards über Lady Gaga und Taylor Swift bis zur Geschichte des Hip-Hop. Also da gibt es auch viel für Jüngere. Aber was die Kinos betrifft, sind diese Filme doch meistens für die eingeschworenen Fans, finde ich, was man auch daran sieht, dass sie eben nicht in den Cineplex Palästen laufen und auch nicht im Open-Air-Sommerkino, sondern wirklich in kleinen Programmkinos und dann auch nur ein- bis zweimal am Tag. Und da findet man dann schon im Fall beispielsweise von Leonard Cohen eher die Älteren, also die Fans der ersten Stunde.
Wie geht's dir persönlich? Gibt es eine Musikdokumentation, die dich in diesem Jahr besonders beeindruckt hat?
Ja, ganz klar. Amazing Grace, dieses Kirchenkonzert in Los Angeles oder zwei Konzerte waren es ja ursprünglich mit Aretha Franklin und einem umwerfenden Gospelchor 1972 aufgenommen. Regisseur Sidney Pollack, ausgerechnet der große Sidney Pollack, hat das damals gefilmt und irgendwie verhauen. Also Ton und Bild waren da nicht parallel, das war nicht zu verwenden. Später digital hat man es machen können, aber dann wollte Aretha Franklin nicht mehr, dass dieses alte Ding irgendwie an die Öffentlichkeit kam. Sie hat das sogar gerichtlich verbieten lassen. Und so ist der Film erst nach ihrem Tod uraufgeführt worden, in diesem Jahr auf der Berlinale. Und ich finde einfach, also ich liebe sowieso schwarze Musik, Gospel und Soul. Und diese Musik, dieser Gesang, der wirklich aus tiefster Seele kommt, dieser Chor, dazu die Stimme von Aretha. Also für mich ist das einfach ein Film, der mich ganz tief berührt und bewegt hat. Und da sitzt auch meine Träne locker.
Dann lassen wir uns doch mal zu Tränen rühren und Aretha Franklin singen.
Oh, amazing. Mm-hmm. Amazing grace.
Wow, das ist in der Tat eine Jahrhundertstimme. Der Film Amazing Grace über die Aufnahme des erfolgreichsten Gospelalbums aller Zeiten mit Soul-Ikone Aretha Franklin läuft jetzt in den Kinos. Ein Film, der schon vor dem offiziellen Start in einem Frankfurter Kino zu sehen war, im Rahmen der Filmreihe I Can See Music. Seit 5 Jahren gibt es diese Filmreihe im Kino auf Frühjahrsabend, wo circa einmal im Monat besondere Musikdokumentationen präsentiert werden. Ins Leben gerufen haben die Filmreihe I Can See Music die Journalistin, Mitgründerin von Radio X und Filmkuratorin Petra Klaus und der DJ und Musikveranstalter Matthias Westerwelle. Ich habe die beiden getroffen und gefragt, was gab eigentlich damals den Anstoß?
Ich habe mich zu der Zeit intensiv mit The Wrecking Crew beschäftigt, also dieser hochqualifizierten Gruppe von Studiomusikern, die in Los Angeles in den 60er Jahren praktisch alles eingespielt haben, was wir kennen, von Frank Sinatra über Beach Boys bis Mamas and Papas. Und die sind aber gar nicht namentlich bekannt und habe dann festgestellt, dass der Sohn des Hauptgitarristen einen Film über diese unbekannten Helden gedreht hat und ich dachte, man muss doch diesen Film mal zeigen können und habe dann Matthias Westerwelle zufällig auf einer Vernissage getroffen und wir haben festgestellt, dass wir beide große Fans von Musikdokumentarfilmen sind und so ist die Geschichte ins Rollen gekommen.
Und ihr habt auch ein Kino gefunden, der Orpheus Erben in Frankfurt-Bockenheim, wo ihr diese Filme zeigen könnt. Nach welchen Kriterien sucht ihr diese Filme aus?
Ich sag mal, in erster Linie sollen es Filme sein, die vielleicht nicht unbedingt einen deutschen oder einen regulären Kinostart haben. Das heißt, sind oftmals Filme, die ein bisschen unbekanntere Themen, unbekanntere Musiker, unbekanntere Geschichten erzählen. Und das ist, glaube ich, das Hauptkriterium.
Und wie läuft das ab? Also ich war mal da, da wird nicht nur Film geguckt.
Da wird nicht nur Film geguckt. Nein, wir in der Regel versuchen wir, einen Mehrwert zu schaffen, indem wir ein Interview mit dem Regisseur oder der Regisseurin ansetzen. Das Ganze gestaltet sich dann vielleicht etwas schwierig, weil die Regisseure oder Regisseure oftmals in USA oder in England leben. Aber die moderne Technik macht es möglich. Wir schalten dann nach dem Film die Leute per Skype hinzu und machen so ein Q&A, also ein kleines Interview mit den Filmemachern und geben dann auch für weitere Fragen ins Publikum, das sich dann auch beteiligen kann und quasi dem Macher des Werks, das das Publikum eben gesehen hat, dann auch direkt mal Fragen stellen können. Das ist oft sehr charmant und wie gesagt, mit modernen Mitteln der Übertragungstechnologien klappt das auch ganz gut.
Also per Skype. Musikdokumentation, ihr wart da Pioniere sozusagen, diese Filmreihe zu gründen. Aber man hat den Eindruck, die Musikdokumentationen werden immer beliebter. Habt ihr das auch festgestellt? Und wenn ja, warum ist das so? Was fasziniert die Leute an Musikdokumentationen?
Die Musikdokus haben nochmal einen großen Aufschwung bekommen. 2013, als der Film Searching for Sugar Man einen Oscar bekommen hat und 2014, als der Film 20 Feet from Stardom auch einen Oscar bekommen hat, also der Dokumentarfilm über Background-Sängerin, das hat nochmal einen Schub ausgelöst und die Qualität der Musikdokus ist auch sehr hoch. Es gibt immer mehr neue, aktuelle, wirklich gute Musikfilme.
Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, dass es immer um Musiker oder Bands geht, nicht immer, aber doch oft, die längst nicht mehr am Start sind. Auch wenn man in euer Programm guckt, dann gibt es da Dokumentationen über Kurt Cobain oder ein Konzertfilm mit den Talking Heads. Warum sind eigentlich die 70er, 80er Jahre so interessant? Das merkt man ja auch in den Spielfilmen, die derzeit laufen.
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass da eine Generation angesprochen wird, die halt eben diese Zeit vielleicht als Jugendliche bewusst erlebt haben, das heißt damit sozialisiert wurden, damit aufgewachsen sind. Leute sind jetzt in einem Alter zwischen 40 und 60 oder so und da guckt man vielleicht auch doch mal gerne zurück oder lässt sich gerne daran erinnern, was so einen selbst in der Jugend irgendwie bewegt hat.
Eine jüngere Generation ist ja gar nicht mehr so gewohnt, ins Kino zu gehen und irgendwas auf der Leinwand zu sehen. Ihr macht bewusst eine Filmreihe, wo man ins Kino geht und Film guckt. Wie wichtig ist das, dass man diese Musikfilme, die man ja auch per Stream bekommen kann oder auf DVD gucken kann, dass man die auf der Leinwand sieht?
Wichtig ist, dass wir zusammen die Filme gucken, dass das praktisch so ein soziales Ereignis ist und man muss da hinkommen und hat nur da die Gelegenheit, den Film zu sehen. Man trifft Gleichgesinnte, es ist wirklich so eine Art Social Event und gerade durch das Special, dass wir auch manchmal Gäste persönlich da haben, dass wir Skype-Interviews haben, ist das ja rausgelöst aus dem normalen Gucken von einem Film und zu Hause, da kommt kein Regisseur vorbei, da kommt kein Gast vorbei und man trifft nicht so viel Gleichgesinnte.
Das Erlebnis, mit vielen Leuten im dunklen Raum zu sitzen, auf eine große Leinwand zu schauen und das noch bei gutem Sound die Musik zu hören, das ist, ich glaube, nicht wirklich austauschbar und vergleichbar mit dem zu Hause auf dem Sofa sitzen und auf den Laptop gucken, selbst wenn der an der Anlage angeschlossen sein sollte.
Im Programm von I Can See Music in Orpheus Abend in Frankfurt stehen auch hin und wieder Jazzfilme auf dem Programm. Die Blue Note Story, der Film über John Coltrane, jetzt die Miles Davis Dokumentation. Da habe ich auch den Eindruck, der Jazzfilm hat auch wieder so ein bisschen Konjunktur bekommen. Gibt es da so Moden im Musikfilm, also so wie eben jetzt gerade mit dem Jazz und dem Film über Miles Davis?
Es gibt vielleicht in Bezug, wenn man jetzt auch auf andere europäische Länder guckt, besonders nach England, ein Wiedererleben von einer jungen Jazzszene. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ich glaube aber grundsätzlich, dass einfach die Zeit reif ist, diese wirklich Helden der Musik nochmal gebührend, ja, wirklich denen ein Denkmal zu setzen, mithilfe eines Films solche Helden würdigt.
Gerade der Miles Davis-Film spricht ja ein viel breiteres Publikum als an das Jazz-Publikum. Ich habe das ja gesehen, wer da kam. Da kamen ganz viele aus der DJ-Szene und Miles Davis ist ja weit über die Jazz-Szene bekannt und auch populär und beliebt.
Und dieser Film kommt ja jetzt auch in die Kinos, wird am 2. Januar starten. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Move aus dem legendären Album Birth of Cool. Und so heißt auch die Dokumentation über den Komponisten und Trompeter Miles Davis ab Januar in den Kinos. Das war die Sendung Kultur zum Thema Musikfilme. Sie finden die Sendung auch auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Keep cool, sagt Hartwiger Fertschröwe.